RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung entsendet bis zu 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles. Als Grund gibt sie die anhaltenden Proteste gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump an. Aus der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Laut US-Militär soll der Einsatz sicherstellen, dass nach den teils gewaltsamen Protesten vom Wochenende eine angemessene Zahl von Kräften zur Verfügung steht. Der kalifornische Gouverneur Newsom äußerte harte Kritik an der Entsendung. Die US-Marines sollten nicht ihren eigenen Landsleuten gegenüberstehen, um die geistesgestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten zu erfüllen, so Newsom. Er will auch dagegen klagen, dass bereits die Nationalgarde in seinen Bundesstaat geschickt wurde. US-Präsident Trump drohte damit, den Gouverneur festnehmen zu lassen, wenn er sich seiner Politik widersetzt.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Karl warnt davor, die Absichten Russlands zu unterschätzen. Er sagte im Podcast Table Today, es gebe nachrichtendienstliche Belege, dass der Angriff auf die Ukraine nur ein Schritt gewesen sei. Russland wolle seinen Einflussbereich bis in den Westen ausdehnen. In Moskau gibt es Karl zufolge Menschen, die testen wollen, ob in der NATO die kollektive Verteidigung und die Beistandspflicht im Fall eines Angriffs funktionieren. Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen dem Westen und Russland hält Karl derzeit nicht für vielversprechend. In Berlin legt heute das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Jahresbericht vor. Nach ersten Zahlen wird eine deutliche Zunahme der politisch motivierten Straftaten erwartet. Aus Berlin, Uli Haug.
Grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg dieser politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte davon waren rechtsmotiviert. Auch die Zahl sogenannter antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage auch Desinformationskampagnen und Sabotage. Und da hat es in den vergangenen Monaten eben viele spektakuläre Fälle gegeben.
Der britische Schriftsteller und Bestsellerautor Frederick Forsyth ist tot. Nach Angaben seiner Künstleragentur starb er im Alter von 86 Jahren. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt. Viele Bücher wurden auch verfilmt. Forsyth hatte nach eigenen Angaben selbst für den britischen Auslandsgeheimdienst spioniert. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden viele Wolkenschauer und Gewitter. Im Süden mehr Sonne und trocken, von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter 16 bis 28 Grad, am Donnerstag sonnig bis 33 Grad. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ich habe erstmal die Entwarnung für die B3, B6, Celle Richtung Hildesheim. Kein Falschfahrer mehr unterwegs zwischen Pferdeturm in Hannover-Bult und der B443 Laatzen-Sehnde. A6 Pilsen Richtung Nürnberg. Zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Warburg und Bräuner nach einem Motorradunfall gesperrt. Die Umleitung geht über die U73.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Carsten Thiele. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ist es späte Montagnacht für Sie oder früher Dienstagmorgen? Egal in welche Richtung es geht für Sie, wir versorgen Sie mit allen Infos, die morgens um kurz nach drei wichtig sind. Und das ist jetzt die Ozeankonferenz in Nizza, wo sich Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten treffen. Denn Meere sind so viel mehr als nur Urlaubsziele. Meere sind die Lebensadern unseres Planeten. Sie regulieren das Klima, speichern CO2 und bieten Millionen von Menschen Nahrung und Arbeit, vom kleinen Fischer bis zur globalen Schifffahrt. Bei der Ozeankonferenz in Nizza geht es darum, die Zukunft der Meere zu sichern. An der Spitze der deutschen Delegation steht der neue Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD. Von ihm wollte mein Kollege Andreas Sperling wissen, wie es um den Zustand der Weltmeere bestellt ist.
Ja, die Ozeane sind unsere blaue Lunge unseres Planeten. Sie sorgen für Sauerstoff, für Ernährung. Und sie sind auch regulierend tätig und der Zustand ist eher mittelprächtig. Muss ich besorgt sein angesichts der Zahlen, die uns auch die Forscher, die wir vom Alfred-Wegener-Institut zum Beispiel da haben oder vom Geomar vorlegen. Das Mittelmeer hat letztes Jahr einen Temperaturhöhepunkt von 28,9 Grad gehabt. Das ist viel zu warm. Das führt zu einer Veränderung des Ökosystems und dementsprechend zu negativen Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Und deswegen ist der Schutz der Meere für mich ein zentraler Punkt meiner Amtszeit. Es wird nicht nur in Deutschland gehen, sondern es geht nur international. Deswegen ist diese UN-Konferenz so unglaublich wichtig, dass wir dort Fortschritte machen.
Es wird ja über viele Punkte gesprochen, nicht nur die Erwärmung der Meere. Es geht ja auch um die Verschmutzung der Meere, um den Plastikmüll in den Meeren. Und es kommt jetzt noch ein weiterer Punkt dazu. Die USA wollen den Tiefseebergbau vorantreiben. Es gibt da ein Dekret des Präsidenten und das bezieht sich auch auf internationale Gewässer. Welche Auswirkungen könnte das denn haben? Denn das ist doch gar nicht richtig erforscht. Wie gefährlich könnte sowas sein?
Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Die Tiefsee ist ganz, ganz wenig erforscht. Das ist das Wenigste, was wir eigentlich von der Erde kennen. Und die Auswirkungen sind quasi nicht vorhersehbar. Und wenn man vielen Meter, tausend Metern Tiefe beginnt, das System auszuschlachten, hat das Veränderungen für das Ökosystem zur Folge. Und das wollen wir nicht im Schein des Nichtswissens tun oder nur des schnöden Mammons, sondern im Schein dessen, was tatsächlich dort los ist. Und deswegen investiert kaum ein Land so viel in die Erforschung der Meere wie die Bundesrepublik Deutschland. Und wir möchten, dass es eine vorsorgliche Pause gibt beim Tiefseebergbau, dass solange wir nicht mehr wissen, was die Erde dort im Innersten zusammenhält oder die Ozeane, dass dann kein Raubbau stattfindet. Und dafür werbe ich gemeinsam mit den Franzosen, aber auch den Außenminister Costa Rica. Und ich hoffe, dass sich noch mehr Länder dem Ganzen anschließen werden.
Aber wenn wir schon von den USA reden, die sind ja auch auf dieser Konferenz nicht dabei. Was bringt es denn, über den Meeresschutz oder auch über den Tiefseebergbau zu sprechen, wenn ein Global Player da nicht mitmacht?
Ja, wir müssen ihn wieder an den Tisch holen. Und
wird das gelingen?
Ja, ist ja eine Demokratie und ich glaube, die USA sind auch beeinflussbar. Auch die Menschen, die dort leben, werden sich auch, wir haben auch zwei große Ozeane. Und das verändert ja auch die Vereinigten Staaten, sowohl am Pazifik als auch am Atlantik. Also da setzt sich ja auch die Zivilgesellschaft. Im Kern geht es aber darum, dass wir den Rest der Welt auch zusammenhalten und zu einem gemeinsamen politischen Handeln bringen. Es gibt ja viele Nationen, gestern den Präsidenten der Kapverdischen Inseln getroffen oder die brasilianische Umweltministerin, die noch viel mehr und viel stärker durch die Veränderung des globalen Klimas und unseres Ökosystems betroffen sind. Und da geht es um wirkliches Überleben. Und deswegen lohnt es sich, um jedes einzelne Land zu kämpfen, das in der multilateralen Zusammenarbeit bleibt. Und darum kämpfe ich auch.
Was würden Sie denn sagen? Was muss in Nizza am Ende rauskommen, damit die Konferenz ein Erfolg wird?
Also ich wünsche mir das sehr, auch weil die französische Präsidentschaft da wirklich sehr viel Mut und Kraft reingibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Ozeansabkommen schließen, wenn es uns gelingt, mehr Länder für das internationale Hochseeabkommen zu gewinnen, BBNJ heißt das, um Schutzgebiete auf der Hohen See zu errichten und dort letztendlich Recht und Ordnung durchzusetzen. Und das zweite Wichtigste ist der Plastikmüll. Wir produzieren viel zu viel Plastik. Das landet im Meer, in den Fischen und irgendwann dann über Nahrungsaufnahme, Nahrungskette auch in uns. Und da werden wir Schritte hier gehen, mehr Länder gewinnen, dieses Plastikabkommen, das im August beschlossen werden soll, voranzubringen. Also Reduzierung, Wiederverwendung und ich sag mal globale Zusammenarbeit der Menschheit. Das ist das Ziel. Und kleine Schritte dahin, die machen schon Mut, jedenfalls mehr, als wenn andere nicht mehr am Tisch sind, wie die Vereinigten Staaten.
Herr Schneider, wie steht es denn um die deutschen Gewässer? Ich nenne da die Nord- und die Ostsee. Der BUND zum Beispiel bezeichnet auch da die Lage als besorgniserregend. Was tut Deutschland?
Ja, die ist auch besorgniserregend. Sie ist, wir haben es mit den zwei Meeren, also der Ostsee und der Nordsee zu tun, die stark befahren sind, die stark genutzt werden. Wo wir nochmal zusätzliche Nutzung über die Offshore-Windenergie zum Beispiel reingeben und die auch noch militärisch, wenn Sie an die Ostsee denken, auch noch unter starkem Druck derzeit sind. Und deswegen müssen wir die Gewässer stärker schützen, Fanggebiete, aber vor allen Dingen auch den Meeresnaturschutzfonds, den wir neu aufgelegt haben, noch stärken. Das heißt, Gebiete, wir haben ja über die Offshore-Windenergie große Einnahmen, über 10 Milliarden Euro, und 5% der Einnahmen gehen in die Meeresnaturschutz. Das gibt es sonst noch nirgendwo auf der Welt. Und wir müssen sehr pfleglich mit unseren beiden Seen umgehen und auch die Munition, die dort aus dem Zweiten Weltkrieg liegt, rausholen und sie bergen. Das ist eine der Aufgaben, die ich in dieser Legislatur auch habe, und wir werden dann vor Kiel mit beginnen.
Sagt Carsten Schneider von der SPD, Bundesminister für Umwelt und Naturschutz, im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Sperling. Unsere Ozeane sind also in Gefahr. Überfischung, Plastikmüll, Klimawandel setzen ihnen immer mehr zu. Eine Botschaft, die wir von Fachleuten auf der Ozeankonferenz hören, ist diese: Die Weltmeere werden immer wärmer. Selbst wenn wir unsere Klimaziele einhalten, werden die Ozeane sich noch über Jahrhunderte weiter erhitzen, denn sie sind gigantische Wärmespeicher. Janina Schreiber berichtet.
Unsere Ozeane. Für uns sind die riesigen Wassermassen auf unserem Planeten von unschätzbarem Wert. Denn
der Ozean ist eine Art Kältebad für den Rest des Planeten.
Das erklärt Anders Levermann. Der Physiker leitet die Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Unsere Ozeane sind in der Lage, gut 90% der Wärme in unserer Atmosphäre einzufangen und in die Tiefe zu mischen. Doch zuletzt schlugen Forschende Alarm. Unsere Ozeane haben Fieber, hieß es.
Also wir hatten 2023 und 2024 tatsächlich im globalen Ozeanen Rekorde. Auch jetzt sind wir immer noch sehr, sehr weit oben. Also wir sind im Vergleich zu 23, 24 etwas tiefer, aber immer noch über den Jahren, die wir vorher hatten.
Das Thermometer steht also nach wie vor auf Fieber. Die Gründe dafür? Vielfältig. Für die Temperaturanomalien der vergangenen 2 Jahre mit marinen Hitzewellen gab es verschiedene Erklärungen. Eine war zum Beispiel das Wetterphänomen El Niño, das ganz natürlich auftritt und zusätzliche Wärme ins Klimasystem brachte. Doch letztlich sei für die warmen Ozeane vor allem ein Faktor entscheidend, sagt Levermann.
Obendrauf kommt die globale Erwärmung. Das CO2, wir erwärmen damit die Atmosphäre und dann auch den Ozean.
Mit fatalen Folgen für die marinen Ökosysteme. Korallen bleichen und sterben. Algen vermehren sich unkontrolliert und die Grundlage der marinen Nahrungskette, das Plankton, gerät aus dem Gleichgewicht. Früher seien ungefähr 1/3 der CO2-Moleküle aus der Atmosphäre im Ozean gelöst worden. Mittlerweile sei es fast die Hälfte. Die Meere versauern. Dabei sollte die schiere Masse des Wassers, die den physikalischen Gesetzen folgend einfach das tut, was sie tut, uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, sagt Levermann.
Das Kältebad wird noch lange funktionieren, ganz einfach, weil der Ozean im Mittel 3 Kilometer tief und damit eine Riesenwassermasse ist, die wir nach und nach aufwärmen. Und da sind noch viele Schichten, die erwärmt werden müssen.
Doch dabei steigt der Meeresspiegel immer weiter an, denn
wärmeres Wasser braucht mehr Raum.
Und das sei die langsame, aber wuchtige Gefahr.
Wir verändern damit unseren Planeten, und wenn man den Meeresspiegelanstieg zum Beispiel nicht ernst nimmt und Küstenschutz nicht entsprechend anpasst, dann wird es auch gefährlich für die Bevölkerung.
In den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel 20 Zentimeter angestiegen. Doch verursacht, sagt Levermann, habe die Menschheit schon 2,5 Meter. Diese werden sich über die nächsten Jahrhunderte entfalten.
Das heißt, wenn wir uns bei 2 Grad einpendeln, dann bekommen wir 5 Meter Meeresspiegelanstieg und dann bekommen wir Probleme in Shanghai, Kalkutta, aber auch New York und Hamburg. Das heißt, in meiner Jugend wurde irgendwann die 750-Jahr-Feier von Hamburg gefeiert. Die nächsten 750 Jahre wird Hamburg wahrscheinlich nicht erleben.
Doch was kümmert es uns heute, wenn der Hamburger Hafen in 750 Jahren im Ozean versinkt?
Relevant für uns und für jetzt und warum wir Klimaschutz betreiben müssen, sind die Wetterextreme, nicht der Meeresspiegelanstieg.
Denn warme Ozeane geben die Wärme und Feuchtigkeit auch an die Atmosphäre zurück. Und das wirkt wie Treibstoff für Stürme und Starkregen.
Wenn Sie im Badezimmer an den Spiegel hauchen, dann sehen Sie das Clausius-Clapeyron-Gesetz in Aktion. Das heißt, eine wärmere Atmosphäre, die aus Ihrem Mund nämlich, kann mehr Wasserdampf halten.
Pro Grad Erderwärmung sind das 7% mehr Feuchtigkeit.
Und das ist der Grund, warum wir ständig Überschwemmungen sehen in Deutschland. Ahrtal-Überschwemmung, Elbefluten, aber auch in Brasilien, in Frankreich, in Spanien und so weiter.
Die Lösung liege dabei auf der Hand.
Das Entscheidende ist, und das ist der große Trend, und das ist der, den wir beeinflussen können: Je mehr Öl, Gas und Kohle wir verbrennen, desto wärmer wird es auf dem Planeten und desto wärmer wird auch der Ozean.
Janina Schreiber berichtete für die ARD-Infonacht, und soweit unser Schwerpunkt zur Ozeankonferenz in Nizza.
Die ARD-Infonacht.
Letztes Jahr um diese Jahreszeit haben wir gespannt auf den Ausgang der Europawahl geschaut. Am 9. Juni 2024 hatten es aus Deutschland 36 neue Abgeordnete ins Europaparlament geschafft. Darunter Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien. Und doch sind viele von ihnen auf die gleichen Herausforderungen gestoßen. Wie lief das erste Jahr für die Neuen im Parlament? Pia Stenner hat einige von ihnen getroffen.
Die Europawahl 2024 hat das Leben von Kai Tegetthoff auf den Kopf gestellt. Mit Listenplatz 3 für die Kleinpartei Volt schaffte der ehemalige Bauingenieur und Kommunalpolitiker es vor einem Jahr so knapp ins Parlament, dass er am Wahlabend gar nicht mehr davon erfuhr.
Dass ich wusste, dass es geklappt hat, war tatsächlich erst, als ich schon wieder morgens um 6 oder 7 Uhr in Braunschweig an der Bushaltestelle saß und die vorläufige Tabelle der Bundeswahlleiterin gesehen habe, wo dann tatsächlich mein Name drin aufgetaucht ist.
Und dann war er plötzlich mittendrin im Brüsseler Politikbetrieb. Zwischen 27 Nationalitäten und 24 verschiedenen Sprachen, Ausschusssitzungen und Parlamentsdebatten, langen, langen Rolltreppen, Fluren und vielen Aufzügen.
Es ist am Anfang halt schon erstmal eine komplett neue Welt, die da über einen hereinbricht.
Die Abgeordnete Sabrina Repp von der SPD erlebte das ähnlich. Mit 25 Jahren kam Repp als jüngste deutsche Abgeordnete gleich in den mächtigen Regionalausschuss. Hier entscheidet sie mit über die Verteilung von Milliarden an die Regionen. Und auch deshalb ist ihr der enge Kontakt mit dem eigenen Wahlkreis wichtig.
Die größte Herausforderung ist tatsächlich ja auch die Zeit, die man fürs Reisen verwendet, ja, um jede Woche hin und her zu kommen. Und mir ist es sehr, sehr wichtig und dafür war ich damals auch angetreten, auch hier vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt präsent zu sein.
Gleichzeitig musste sie für ihre Arbeit im Ausschuss erst einmal herausfinden,
wie kommt man eigentlich an Redezeit im Plenum selbst? Ja, wer entscheidet darüber, ob man Redezeit bekommt? Und das sind natürlich Systeme, die dahinter stecken, die nicht immer gleich so transparent und sichtbar sind, aber sie folgen doch einer Logik. Das hat mich zumindest beruhigt.
Diese Logik so richtig zu durchdringen, das will Sibylle Berg gar nicht erst versuchen. Die Publizistin ist seit vergangenem Jahr für die Satirepartei Die Partei im Parlament, sitzt im Wirtschaftsausschuss. Allerdings fehlt ihr Name auch häufiger mal auf den Anwesenheitslisten.
Ich werde jetzt nicht Berufspolitikerin.
Viele derjenigen, die ihren Job als Berufspolitiker ernst nehmen, sind ihr auch nach einem Jahr fremd geblieben.
Ja, ansonsten bin ich immer noch erstaunt, mit welcher wahnsinnigen Ernsthaftigkeit sich viele Menschen dort so bewegen und so staatstragend laufen. Das ist ganz erstaunlich. Staatstragendes Laufen.
Ob sie nun staatstragend laufen oder nicht, eine Herausforderung für fast alle Neuen im Parlament, überhaupt die richtigen Wege zu finden.
Am Anfang habe ich mich tatsächlich dauernd verlaufen und bin aus dem Aufzug raus und zack in die falsche Richtung.
Erinnert sich die CDU-Abgeordnete Verena Mertens. Nun findet sie in Brüssel jeden Tag sicher ihren Weg in den 15. Stock des Spinelli-Gebäudes. Von der Spitze der Paderborner Kriminalpolizei kam sie in die Europapolitik.
Als Polizistin bin ich es natürlich gewöhnt, schnell Lösungen zu finden. So arbeitet die Polizei. Und das habe ich hier im Parlament natürlich etwas anders festgestellt. Die Menschen wollen natürlich auch Lösungen finden. Aber hier wird sehr viel und sehr lange diskutiert. Das gehört natürlich zum demokratischen Prozess. Aber manchmal bin ich dann etwas ungeduldig.
Dass es manchmal schneller gehen könnte, findet auch Kai Tegetthoff. Der Volt-Abgeordnete wollte im Verkehrsausschuss gerne zum Schienennetzausbau arbeiten, musste dort dann aber lange erst einmal über E-Autos diskutieren. Doch mittlerweile sagt er auch:
Ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich so ein bisschen meine Werkzeuge, die mir hier zur Verfügung stehen, mehr und mehr verstehe und mehr handlungsfähig werde.
Und das scheint über Parteigrenzen hinweg zu gelten. Ein Jahr nach der Wahl vergessen sie schon immer öfter, dass sie gerade noch die Neuen waren.
Rückenschmerzen, Migräne, Rheuma. Wenn das Leben vom Schmerz bestimmt ist, dann ist das Leben erheblich beeinträchtigt. Rund 17% der Deutschen leiden unter chronischen Schmerzen, schätzt die Deutsche Schmerzgesellschaft. Das wären etwa 12 Millionen Menschen bei uns im Land. Wie man mit diesen Schmerzen umgehen kann, mit ihnen leben kann, dabei helfen Schmerztherapeuten. Gabi Beck hat eine Tagesklinik für Schmerztherapie in Wiesbaden besucht.
Ein Gymnastikball, eine Bank, ein paar Gewichte und eine kleine Sprossenwand.
Das ist unser Physiotherapieraum, wo halt Einzelbehandlungen stattfinden, wo die Patienten halt individuell auch bezogen auf ihre Schmerzen behandelt werden durch die Physiotherapien in Einzeltherapien.
Dr. Saminke Sporchert führt durch die Schmerztagesklinik. Neben Gymnastik gibt es noch Gruppenräume für Psychotherapie, Entspannungsübungen, Ernährungsberatung oder kreatives Gestalten.
Es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin nicht kreativ, ich kann das gar nicht. Und es geht aber nicht um Produktivität. Es geht quasi darum, sich mit seinen eigenen individuellen Schmerzen beschäftigen zu können und das irgendwo wiederzugeben und nicht, das ist das schönste Bild, was wir gerade prämieren oder so.
Eine ganzheitliche Behandlung ist das Ziel hier. 8 Patienten verbringen in der Tagesklinik meist 4 Wochen, täglich von 8 bis 16 Uhr. Es gibt also viel Zeit, genau auf den Patienten einzugehen, erzählt die Ärztin.
Wir nehmen uns einfach Zeit, dem Patienten zuzuhören, auch selber noch mal uns einen Eindruck sowohl von den theoretischen Gegebenheiten zu machen, die sie in ihrer Vorgeschichte mitgebracht haben, über andere Arztbefunde und Berichte, um einfach zu sehen, was ist das aktuelle Problem gerade und was können wir diesen Patienten bieten in unserer Therapie hier.
Silke Brunner ist jetzt schon seit 3 Wochen hier und sie strahlt, trotz ihrer Probleme. Nach vielen Operationen hatte sie schon fast aufgegeben. Immer wieder Schmerzen in Knie, Sprunggelenk und Hüfte.
Das sind Schmerzen, die mich permanent begleiten, die sind also chronisch. Ich habe sie tagsüber, ich habe sie nachts. Es ist praktisch wie so ein Dauerschmerz, den man hat. Bisschen unterschiedlich in der Intensität. Ja, ist aber unabhängig jetzt von Tag oder Nacht, sondern das ist ganz schlecht einzukalkulieren, wann diese Schmerzen auftreten und wie stark sie sind.
In ihrer Zeit hier hat sie viele neue Ideen bekommen, wie sie es auch einmal schafft, die dauernden Schmerzen zu vergessen. Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen sollen dabei helfen, auch ein neuer Umgang mit den Tabletten. Die 60-Jährige nimmt davon viel mit nach Hause, wo sie schon während der ambulanten Therapie Gelerntes umsetzen kann.
Jetzt bin ich echt dankbar, weil in der Zeit, in der ich hier bin, habe ich schon so unwahrscheinlich viel Schätze mitbekommen, dass ich weiß, wie ich mit dem besser zurechtkomme. Also nicht, dass es weniger wird, sondern dass es andere Dinge gibt, wie ich das steuern oder ein bisschen beeinflussen kann für mich und für mich persönlich besser gestalte meinen Weg.
Und genau das ist die Idee, die hinter der Schmerztherapie steckt. Es ist die Kombination verschiedener Disziplinen. Es gibt viele Schmerzzentren, Praxen oder Ärzte, die sich in dem Gebiet spezialisiert haben, sagt die Leiterin der Wiesbadener Schmerzklinik Kisch-Borchert.
Man kann immer etwas optimieren und man muss mit seinem Schmerz nicht alleine zu Hause in den 4 Wänden zurückbleiben, sondern man kann sich weiter Hilfe holen und allein das Wissen darum, dass es halt spezialisierte Ärzte gibt, die sich wirklich ausschließlich nur mit dem Schmerz beschäftigen der Patienten, ist für die Patienten schon wertvoll, dass sie Anlaufstellen überhaupt finden.
Hilfe für Schmerzpatienten. Ein Bericht von Gabi Beck war das.
Der Stichtag.
Seit 90 Jahren gibt es die anonymen Alkoholiker. Die Selbsthilfeorganisation entstand 1935 in den USA. Jens Schellers blickt zurück.
Es ist ein Brauch von alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Die fromme Helene, 16. Kapitel, Wilhelm Busch. Das 17. Kapitel erreicht sie nicht.
Täglich Unterberg. Und du fühlst dich wohl.
Die Verheißungen der Werbeindustrie. Das Leben ist anders.
Also ich würde mal sagen, meine Motivation war, dass ich wusste, wenn ich nicht aufhöre mit dem Trinken, dass ich krepieren werde.
Keine Namen, das ist so Usus bei den anonymen Alkoholikern. Aber ohne Bill Wilson und Bob Smith geht es nicht. Beide sind Alkoholiker. Daran ändert auch die Prohibition in den Vereinigten Staaten der 1920er Jahre nichts. Beide hören erst auf, nachdem sie sich kennengelernt und 5 Stunden bis tief in die Nacht miteinander geredet hatten. Wilson schreibt später,
»Ich wusste, dass ich diesen Alkoholiker ebenso brauchte wie er mich. Und dieses gegenseitige Geben und Nehmen ist heute genau das Kernstück der Arbeit der anonymen Alkoholiker.«
Nach ihrem langen gemeinsamen Abend rühren beide keinen Schluck mehr an. Nie wieder. Für Wilson ist das der Beweis, ein Trinker braucht einen anderen Trinker, um von seiner Sucht zu lassen. Seine Idee?
»Eine Kettenreaktion, eine stetig wachsende Gemeinschaft von Alkoholikern, deren Auftrag es wäre, andere, noch Leidende, aufzuspüren und sie herauszuholen.«
Zunächst laden Wilson und Smith andere Alkoholkranke in ihre Wohnungen ein. Ein Artikel in der Saturday Evening Post im Jahr 41 macht das unmöglich. Plötzlich explodieren die Mitgliederzahlen. Wilsons Kettenreaktion greift und die anonymen Alkoholiker werden international.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben begriffen, dass für mich die Möglichkeit besteht, mit dem Trinken aufzuhören. Das ist ein riesiges Geschenk.
Wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert.
Schluss damit. Vielleicht das noch. In Deutschland gibt es die anonymen Alkoholiker seit 1953. Es interessieren sie weder Stellung noch Ansehen ihrer Mitglieder. Es zählen nur ihre 12 Gebote, die unter anderem heißen Eingeständnis der Niederlage gegenüber dem Alkohol, Selbsterkenntnis und die Bereitschaft zu einer bewussten Lebensweise.
Man kann einfach hierher kommen und es gibt die viel gesuchte Herzenswärme.
Als Gründungsdatum der anonymen Alkoholiker zählt der Abend, an dem Bill Wilson und Bob Smith sich kennenlernten. Am 10. Juni 1935, heute vor 90 Jahren.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Nach seinem bitteren Viertelfinalaus bei den French Open in Paris hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev erstmal genug von seiner Sportart. Er war zur Abwechslung eine Woche Golf spielen auf Mallorca. Nun nimmt er den Tennisschläger wieder in die Hand. Und zwar beim Tennisturnier in Stuttgart. Dort wird auf Rasen und nicht wie in Paris auf rotem Sandplatz gespielt. Bevor Zverev ins Turniergeschehen eingreift, muss er aber erstmal noch die Enttäuschung der French Open hinter sich lassen. Stefan Kersthold.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinal aus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Zverev wird am Donnerstag ins Turnier einsteigen und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Corentin Moutet und Fabio Fognini aus Italien.
Ja, Fognini habe ich einige Male gespielt, ich glaube meistens auf Sand. Ich meine, Fognini kennen wir alle, Moutet ist auch ein bisschen Showman, das wird interessant werden. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, ich möchte mich selber ein bisschen vorbereiten, ich möchte mich selber natürlich für Rasen so best wie möglich vorbereiten jetzt in den kurzen Tagen. Und dann werden wir sehen.
Vorbereiten auf das Turnier in Stuttgart, aber auch schon auf das Grand Slam Turnier, die Wimbledon Championships, die Ende Juni in London beginnen.
Das Turnier am Stuttgarter Weißenhof hat für Jan-Lennard Struff schon mal gut begonnen. Er bezwang den Italiener Arnaldi glatt in 2 Sätzen. Für Struff ein Lichtblick nach monatelanger Ergebniskrise. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wurden in den vergangenen 4 Tagen zahlreiche deutsche Meistertitel im Tischtennis vergeben. Finals nennt sich dieser Wettbewerb. Mit dabei Weltmeisterin Annette Kaufmann, aber auch die Tischtennisasse der Männer. Jeremias Diehl fasst den letzten Turniertag zusammen.
Die Tischtennis-Finals 2025 in Erfurt sind mit einem packenden Finale der Herren zu Ende gegangen. 4 Tage haben sich knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Altersklassen gemessen. Der Finalmontag gehörte aber den Stars. Bei den Damen schnappten sich Katrin Mühlbach und Sabine Winter 15 Jahre nach ihrem ersten Finale bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr den Titel im Doppel. Im Einzel konnte U19-Weltmeisterin Annette Kaufmann ihren deutschen Titel verteidigen und bezwang Doppelsiegerin Sabine Winter im Einzelfinale. Bei den Herren holten sich die Youngster André Bertelsmeier und Wim Verdonschott die Goldmedaillen im Doppel. Die Tischtennis-Finals fanden ihren gebührenden Abschluss im 7-Satz-Finale zwischen Fan Bo-meng und Kai Stumper. Nach dem Krimi durfte der 22-jährige Kai Stumper die begehrteste Trophäe im deutschen Tischtennis in die Höhe strecken.
Das war der Sport mit Ina Kast. Ist Politik wieder Männersache? Das ist eine Frage, die eigentlich längst beantwortet schien, oder? Aber jetzt ist sie wieder hochaktuell, denn nach der Bundestagswahl sitzen im neuen Parlament nämlich noch weniger Frauen als davor. Besonders auffällig, bei der Union und der AfD sind Frauen weiterhin weniger vertreten, während die Grünen und die Linke fast paritätisch aufgestellt sind. Ja, was bedeutet das, wenn es weniger Frauen gibt im Parlament? Unser Schwerpunkt ist Politik wieder Männersache. Gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat angekündigt, etwa 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles zu schicken. Sie sollen die Nationalgarde unterstützen, die US-Präsident Trump wegen der Proteste gegen seine Einwanderungspolitik nach Kalifornien beordert hat. Trump hatte auch damit gedroht, den Gouverneur von Kalifornien festnehmen zu lassen. ARD-Washington-Korrespondentin Kerstin Klein mit den Einzelheiten.
Dazu muss man wissen, die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die im Hauptberuf noch einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis sie von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Vor dem Bundesverwaltungsgericht beginnt am Vormittag die Verhandlungen über ein Verbot des rechten Magazins Kompakt. Das Bundesinnenministerium hatte die Herausgebergesellschaft vor einem Jahr aufgelöst und das Magazin verboten. Zur Begründung hieß es, die Publikation sei ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene und gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet. Das Verbot wurde dann in einem Eilverfahren im August vorläufig außer Kraft gesetzt. Das Magazin konnte unter Auflagen weiter erscheinen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz legt heute den Bericht für 2024 vor. Das Bundeskriminalamt hatte bereits einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten um mehr als 40% angegeben. Dieser Höchststand dürfte sich auch in der Lagebewertung des Inlandsgeheimdienstes für Rechts- und Linksextremismus, Islamismus und Spionage zeigen. Möglicherweise geht es auch um den Rechtsstreit zwischen dem Verfassungsschutz und der AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, lässt dies aber ruhen. Die AfD war mit einem Eilantrag dagegen vorgegangen. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass Online-Betrug dramatische Ausmaße annehmen wird. In Südostasien setzen dabei kriminelle Netzwerke künstlicher Intelligenz ein. Der Schaden liegt in Milliardenhöhe. Aus Hamburg Angelika Henkel.
Bisher setzen oft Sprachbarrieren den Tätern natürliche Grenzen. Nun aber versetzt künstliche Intelligenz sie in die Lage, in allen Sprachen und weltweit zu operieren. Das befürchtet die UNO mit Blick auf kriminelle Netzwerke in Südostasien. Online-Betrug werde so grenzenlos und passgenau auf die Opfer abgestimmt. Diese Art von Kriminalität hat laut UNO in Südostasien geradezu industrielle Ausmaße angenommen. Hunderttausende Menschen werden gegen ihren Willen verschleppt und gefangen gehalten. Sie werden gewaltsam dazu gezwungen, Straftaten zu begehen und Menschen aus der Ferne zu betrügen.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden viele Wolkenschauer und Gewitter, im Süden mehr Sonne und trocken, von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis 28 Grad, am Donnerstag sonnig bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Geht los mit der A6, Pilsen Richtung Nürnberg. Zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und die A44, Dortmund Richtung Kassel, ist zwischen Warburg und Bräuna nach einem Motorradunfall immer noch gesperrt. Die Umleitung dort geht für Sie über die U73.
Die ARD-Infonacht.
Unsere gewählten Politikerinnen und Politiker sollen ja das Volk vertreten, aber geht das eigentlich, wenn im Bundestag mehr Männer als Frauen sitzen? Denn im Volk gibt's ja mehr Frauen als Männer. Nach der letzten Bundestagswahl ist der Frauenanteil im Parlament weiter gesunken. Er liegt nur noch bei rund 32%. Und im Koalitionsausschuss der CDU-SPD-Regierung ist mit Saskia Esken nur eine Frau vertreten. Meine SWR-Kollegin Marie Gedin ist deshalb der Frage nachgegangen, ob Politik wieder Männersache ist, und spricht darüber jetzt unter anderem mit der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.
Inzwischen hat er schon das erste Mal getagt, der Koalitionsausschuss, der die politische Marschroute der Regierung auslotet, nachjustiert oder eben festlegt. 10 Männer und gerade mal eine Frau. Und von den 4 Posten an der Staatsspitze hat auch nur eine Frau inne, Julia Klöckner. Und die Bundestagspräsidentin fordert jetzt, dass sich genau das ändert. Im Stern plädiert die CDU-Politikerin dafür, dass eine Frau Nachfolgerin vom derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wird. Aber reicht das? Frau Klöckner, Sie argumentieren, höchste Zeit sei es für Normalität, auch im höchsten Staatsamt. Wie empfinden Sie denn die restliche Normalität, also die Sichtbarkeit, die Wirksamkeit von Frauen in allen anderen politischen Ämtern, Posten, Runden und Gremien?
Na, die Wirksamkeit ist gut von Kolleginnen und Kollegen, wie ich sie wahrnehme, nur die Sichtbarkeit. Also wir haben eine Repräsentationslücke von Frauen. Es geht nicht darum, ob Frauen besser oder schlechter als Männer sind. Das ist immer sehr individuell. Es geht darum, dass die Hälfte unserer Gesellschaft aus Frauen besteht. Aber wenn in der Politik nur ein Bruchteil von Frauen vertreten sind, dann fehlt auch die halbe Sichtweise. Es fehlen auch Vorbilder und wir haben eine Repräsentationslücke. Und das kann für die Sache nie gut genug sein.
Ärgert Sie das?
Ja, was heißt ärgern? Also ich finde es eher empörend und kann nur den Kopf schütteln im Jahre 2025. Wir haben sogar Rückschritte gemacht im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode. Bundeskanzler Merz hat es geschafft, fast paritätisch sein Kabinett zu besetzen. Das ist gut. Auch die Staatssekretäre, das ist fast die Hälfte sind Frauen, auch gut. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen uns anschauen, dass in einem Koalitionsausschuss nur eine einzige Frau ist. Und das sieht dann so aus, ja, wenn es ernst wird, machen es halt dann die Jungs unter sich. Und da sehe ich ein großes Problem drin, denn das wird dann ein Teufelskreis. Denn wo keine Frauen sind, werden auch keine weiteren Frauen angesprochen.
Das sagt Ihre Partei- und Fraktionskollegin Mechthild Heil, es sei vielleicht ein bisschen motzig, so hat sie es genannt, gewesen von ihr, während der Koalitionsverhandlungen sich einzumischen. Müssten Frauen auch, nicht nur auch in der Union, noch mehr motzen?
Motzen ist kein Wert an sich, man kann es auch geschickt machen. Also motzen ist eine Art des Ausdrucks, aber ich halte es für sehr wichtig, dass wir an verschiedenen Stellen gemeinsam uns dafür einsetzen. Denn gehen wir mal vom Empfänger aus, Sender und Empfänger. Politik ist ein Sender sozusagen, ein Empfänger sind die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn Politikerinnen und Politiker, wenn Parteien auch wahrgenommen oder gewählt werden wollen, dann ist es schon ganz klug, auch die andere Hälfte der Wählerschaft, nämlich die Frauen, im Blick zu haben. Und Frauen sprechen auch Frauen an.
Stichwort gemeinsam. Die Soziologin Jutta Almendinger fordert mehr Solidarität, explizit auch unter Frauen, um aus dieser, Sie haben es, Repräsentationslücke rauszukommen. Wie viel Solidarität erleben und leben Sie selbst?
Ja, also man muss es natürlich an den einzelnen Vorfällen festmachen, dass man als Frau inhaltlich nicht einer Meinung sein muss. Also wenn wir über Innenpolitik, wenn wir auch über Migration oder über Kulturpolitik reden, das ist ja selbstredend, deshalb sind wir auch in unterschiedlichen Parteien. Aber bei Vorgängen, die evident sind und die nichts mit der Parteizugehörigkeit zu tun haben, da sollten wir Frauen in der Tat unsere Solidarität leben, aber das erwarte ich im Übrigen auch von Männern. Und da bin ich schon froh, dass zumindest so habe ich Friedrich Merz in der vergangenen Legislaturperiode im Fraktionsvorstand erlebt, wenn Frauen sprachen, und da haben wir ihnen mal darauf aufmerksam gemacht, wurde es häufig etwas lauter. Also dann haben die Jungs ein bisschen lauter geredet, weil ja eine Frau gesprochen hat. Und da sind wir Frauen eben sehr solidarisch immer auch reingegangen. Und das hat Friedrich Merz am Schluss dann auch gemacht. Also gesagt, Leute, mir fällt hier gerade auf, weil eine Frau redet, müsst ihr jetzt hier nicht gerade lauter werden. Und so etwas machen wir auch im Parlament unter uns Frauen, dass wir uns da unterstützen, wenn das auffällig ist, dass gerade eine Frau oder auch einen blöden Spruch einfängt oder sowas. Da muss die Solidarität eigentlich selbstverständlich sein.
Jetzt sind Sie haben es ja auch schon angedeutet, seit Jahrzehnten im politischen Geschäft. Und ich frage mich wirklich, ob Sie gedacht hätten, dass wir 2025
Nur um ein Haar überhaupt eine Frau in diesen inzwischen ja deshalb so bekannten 11-köpfigen Koalitionsausschuss bekommen. Und dass nicht mal ein Drittel der Bundestagsabgeordneten Frauen sind, in der Unionsfraktion 23%. Haben Sie das kommen sehen? Nein. Konnte man das
Nein.
kommen sehen?
Nein, also soll ich Ihnen was sagen? Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass wir noch einmal uns damit beschäftigen müssen. Und das ist wie so ein Rollback, würde ich es nennen. Natürlich haben Frauen das Recht, sich gegen Politik zu entscheiden. Auch das ist Freiheit, auch das ist Gleichberechtigung und Feminismus, wenn man so sagen will. Aber wir müssen uns doch fragen, warum das so ist, dass Frauen zum Teil gar kein Interesse an politischen Ämtern auch haben. Also das heißt, sich vor Ort zu bewerben für Gemeinderäte, für Kreistagswahlen, für Landtagswahlen oder für den Bundestag zum Beispiel. Das hat auch viel mit Strukturen zum Beispiel zu tun.
Bleibt Politik erstmal Männersache?
Nein, das will ich so überhaupt nicht gelten lassen. Politik ist weder nur Männersache, noch bleibt sie nur Männersache. Ich halte es aber für notwendig, dass wir Strukturen eben verändern. Und da müssen Männer und Frauen auch am gleichen Strang ziehen. Letztlich, meine, wenn Frauen auch erfolgreich sind, auf Listen zu finden sind, dann ziehen sie manchmal Männer auch mit rein, die hinter ihnen auf der Liste auch sind. Also kurzum, wir müssen, glaube ich, Mut machen, sensibilisieren und auf das Positive schauen. Also ich gebe da nicht auf. Je älter ich werde, muss ich sagen, umso sensibler bin ich darin.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU, sagt also, es sieht so aus, als machten es die Jungs unter sich, wenn es ernst wird. Und weil Parität und Männerdominanz in der Politik hierzulande im Moment nun mal eher ein Problem im konservativen Parteienspektrum sind, reden wir mit gleich noch einer Unionsfrau, der gerade schon angesprochenen CDU-Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil, Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, die alles andere als zufrieden ist mit dem Ist-Zustand. Frau Heil, 23% Frauenanteil in der Unionsfraktion, 32% Frauenanteil im gesamten Bundestag. Was heißt das denn ganz praktisch?
Wir erleben oft Runden, wo ganz wenige Frauen sind oder nur dann eine Frau sitzt. Und das ändert was in der Art, wie man Gespräche führt, im Klima, aber natürlich auch im Ergebnis.
Verändert tatsächlich sich Politik, nicht nur wie Politik gemacht wird, sondern auch was gemacht wird?
Ja, sicher, weil wir Frauen können das, glaube ich, nicht immer so sagen, genauso wie Männer das nicht sagen können. Aber wir Frauen haben halt auf manche Themen einen anderen Blick. Und das stellt man nur erst fest, wenn man über ein Thema diskutiert. Also mein Beispiel ist Finanzpolitik. Wenn wir sagen, Frauen legen Gelder anders an als Männer, sind erfolgreicher, wenn sie Gelder anlegen, dann ist natürlich, wenn man über so ein Thema spricht, man muss selber für die Rente vorsorgen. Wie legt man Geld an? Schon spannend, Frauen auch am Tisch zu haben, damit das auch gelingt, dass Frauen vorsorgen, zum Beispiel für ihr Alter.
Jetzt sind Sie Architektin, Sie sind langjährige Bauexpertin auch innerhalb Ihrer Partei und haben sich bei den Koalitionsverhandlungen dann aber in einem Team wiedergefunden, einem Verhandlerteam, in dem es um ganz andere Sachen geht, wenn ich mich richtig erinnere, um den Bereich Familie. Was macht das mit einem?
Ja, ich habe mich geärgert. Ich meine, ich kann zur Familie was sagen. Alle kommen aus einer Familie. Ich habe selbst eine. Aber Politik macht man nicht, weil man da irgendwie aus dem Bauch raus mal vom Thema was gehört hat, sondern man braucht eine Fachexpertise. Und das hat man nicht nur, weil man in eine Familie reingeboren ist. Also mit einem Studium, einem eigenen Büro und wir machen das in der 5. Generation, habe ich natürlich in dem Bereich Bauen eine viel größere Expertise. Da hätte ich auch gerne drüber verhandelt. Aber ja, man wird als Frau leicht in eine Rolle gebracht und ich dann als Familienfrau in die Familienpolitik.
Sind das so Momente, wo man eine Sekunde denkt, boah, bei den Grünen wäre es jetzt einfacher als Frau?
Nee, das habe ich nicht gedacht, überhaupt nicht. Es war auch ein bisschen vielleicht, wie soll ich sagen, motzig reagiert von mir zu sagen, nee, das verhandle ich jetzt nicht, weil es mich in dem Moment geärgert hat, dass es einfach so zugeordnet wird einer Frau. Mich hat geärgert, dass nicht nach der Kompetenz gefragt wird, sondern eben Frau gleich Familie gleich, sie kann es da verhandeln.
Sie sind ja Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion. Was Sie gerade beschreiben, ist das der Grund, warum es diese Gruppe gibt? Denn es gibt ja keine Gruppe der Männer in der Unionsfraktion.
Doch, es gibt eine riesige Gruppe der Männer.
Ja, gut. Das ist schön beobachtet, da haben Sie recht. Aber Sie wissen, was ich meine. Also
ja, wir haben verschiedene Aufgaben uns selber gestellt. Also erstens eine Sichtbarkeit von uns Frauen in der Fraktion, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit. Es gibt ganz spezielle Frauenthemen, die wir bearbeiten wollen. Es gibt aber eben, wenn ich sage, in der Finanzpolitik so Themen, wo wir sagen, Mensch, das ist auch Frau. Also es gibt da viele Aufgaben, die wir uns nehmen, aber eben auch im Gesetzgebungsverfahren zu sagen, an manchen Punkten, da brauchen wir mal den weiblichen Blick da drauf.
In dieser Funktion als Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion haben Sie während der Koalitionsverhandlungen einen Brief an Friedrich Merz geschrieben mit der Forderung nicht nur nach Parität, sondern auch nach Sichtbarkeit von Frauen in der künftigen Regierung. Wie hat er geantwortet?
Ja, Friedrich Merz hat dann auch gesagt, verspreche, wir werden auf jeden Fall mehr und sichtbarer sein als in der letzten Wahlperiode. Das ist ja dann auch bei der Bildung der Bundesregierung gelungen. Im Nachgang jetzt die Besetzung der Position in der Fraktion war dann nicht mehr so erfolgreich. Da haben wir nicht annähernd Parität erreicht. Da sind wir weit von entfernt.
Ja, und ich finde eben tatsächlich, das eine ist ja, deswegen fand ich das so spannend, was Sie da gefordert haben. Das eine ist eben Parität. Da kann man dann sagen, ja, schaut doch, im Kabinett ist alles fein. Nur wenn es dann eben um die Sichtbarkeit von Frauen geht, von den Menschen, die jetzt entscheiden in diesem Land, dann sind es eben doch Männer. Also sind Sie da nicht durchgedrungen?
Das sind zwei Sachen. Einmal geht es uns um die Sichtbarkeit. Und das heißt dann auch, dass wir andere Frauen ermutigen, wenn wir sichtbar sind, sagen, ja, da gibt es auch so Role Models, die sind sehr unterschiedlich, die Frauen dann auch in der Spitzenpolitik, aber die gibt es. Aber Entscheidungen werden ja zum Teil in Runden getroffen, die sind gar nicht so sichtbar. Und das ist uns auch wichtig, dass wir in diesen Runden sitzen. Und das sind manchmal Runden, die sind ganz lange geprägt über Freundschaften, über ganz lange Erfahrungen miteinander in dem politischen Weg. Und da fehlen mir Frauen. Das sieht man jetzt dann eben auch im Koalitionsausschuss. Da sitzt dann keine Frau. Das ist sichtbar, weil das dann schon wieder öffentlich ist. Aber diese Runden, die vorher sind, die entscheiden, da fehlen wir auch.
Wie ist da jetzt das Konzept?
Im Moment können wir nicht mehr viel mehr machen. Die Positionen sind alle besetzt. Wir können nur als Frauen in der Gruppe der Frauen uns die Themen nehmen und zu jedem einzelnen Gesetz, wo wir sagen, hier, da gibt es noch eine Fehlstelle, eine Leerstelle, da werden wir Frauen nicht beachtet, auch unsere Meinung dazu sagen und dann halt in der Fraktion dafür werben, dass wir eine Mehrheit bekommen und dann auch in der Koalition.
Jetzt haben wir ganz viel über diese Berliner Politik gesprochen, Frau Heil, aber Sie sind ja seit vielen Jahren in der Politik und zwar auch natürlich in Ihrem Wahlkreis unterwegs in Rheinland-Pfalz, dass diese Welt, über die wir jetzt gesprochen haben, plötzlich wieder sehr sichtbar von Männern regiert wird. Ist das tatsächlich auch Thema im Kreis Ahrweiler, wenn Sie unterwegs sind?
Das merkt man, ja. Also ich merke das bei mir im eigenen Verband, da wo Männer und Frauen sich engagieren, dass es Parität gibt, das gelingt dann. Aber das geht auch ganz schnell vorbei. Also hat ein anderer die Funktion, dann fallen wir wieder in alte Zeiten zurück. Also das ist kein stabiles System, dass man sagen kann, wir Frauen haben uns jetzt einmal durchgesetzt und der Stadtrat ist zur Hälfte besetzt mit Frauen oder der Kreistag. Und dann ist das ein Ding, was einfach so weiterläuft. Das ist nicht so. Sondern wir müssen jede Wahlperiode neu darum kämpfen. Und das ist eigentlich das Traurige.
Und bleibt Politik jetzt erstmal Männersache oder werden Sie es beispielsweise auch nochmal anders erleben? Was denken Sie?
Ich mache mir da schon Sorgen, weil ich sehe, dass Gesellschaft irgendwie einen Rückwärtsschritt macht für uns Frauen. Wir werden eher mehr wieder festgenagelt auf Rollen, wie ich jetzt in der Familienpolitik. Wir müssen einfach laut sein und da immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, Leute, so geht das nicht. Wir Frauen sind in allen politischen Feldern, in allen Lebensbereichen tätig. Und deswegen haben wir auch das Recht, in all diesen Bereichen mitzusprechen, wie unsere Zukunft aussehen soll.
Mechthild Heil. Laut bleiben müssten die Frauen in der derzeitigen Lage, sagt die direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Ahrweiler. Und genau dort auf der kommunalen Ebene nimmt auch Jagoda Marinic die Veränderung schon länger wahr. Jagoda Marinic, die Autorin, Kolumnistin, Podcasterin, beobachtet das politische und kulturelle Geschehen in Deutschland seit Jahrzehnten und hat vor einigen Jahren schon ein Essay, ein Buch geschrieben. Sheroes, neue HeldInnen braucht das Land. Damals war MeToo der Stein des Anstoßes, um neu über Geschlechterrollen, über Geschlechtergerechtigkeit nachzudenken. Und mich interessiert, Frau Marinic, seit wann nehmen Sie es wahr, dass Politik wieder männlicher wird?
Interessant, dass Sie Shiros sagen, weil Shiros war tatsächlich meine Antwort auf MeToo, weil ich in Deutschland die Sorge hatte, dass wir das verschlafen. Und ich wollte mit Shiros das stärken, weil genau das, was Sie sagen, mich sehr beschäftigt hat. Und ich dachte, wir brauchen neben diesem MeToo, wenn das schon nicht geht, irgendeine Diskussion, wie wir Frauen zurück in Strukturen kriegen. Denn ich hatte den Eindruck, wir verloren uns ein bisschen in hier mal Role Model, da mal Sisterhood. Und dass meine Generation hier ein Erbe verspielt, ohne sich klarzumachen, wie viel Kampf da eigentlich dahinter war, ganz nach oben in diese strukturellen Verantwortungspositionen zu kommen.
Haben Sie das Gefühl, wir haben die falschen Kämpfe gekämpft?
Ich halte immer ganz wenig von Vorwürfen in die Vergangenheit hinein. Ich glaube, natürlich haben manche Dinge nicht so stattgefunden, wie man sich's gewünscht hätte, weil sonst wären wir heute an einem anderen Punkt. Und wie Sie sagen, ich finde das schon schmerzhaft. Also wenn man so einen Ausschuss sieht, ich glaube im Koalitionsausschuss eine Frau, wenn man sieht, wer die engsten Berater von Friedrich Merz sind. Es ist wirklich, Sie haben gerade gesagt, Jahrzehnte beobachte ich das und dann erschrickt man selbst für einen Moment. Aber ich dachte immer, die Zeit haben wir hinter uns gelassen. Ne? Bis dann eben Angela Merkel wie so ein Frauen-UFO da reinkam und man dachte, uch, das geht also auch wenn sie die Frau immer ziemlich weit nach hinten zu rücken versucht hat, sah man natürlich immer eine Frau. Das war auch so, wenn ich in Kroatien war, im Land meiner Eltern, war immer Merkel, ne, so die starke Frau. Wenn ich einen Hosenanzug trug, sagen alle, ah, bist jetzt Merkel. Also was diese Bilder eigentlich alles auslösen. Und ja, und ich denke, jetzt gucke ich in der Welt eigentlich wie in der Zeit, als Roland Koch Unterschriften sammelte gegen Ausländer, Männer in ihren grauen Anzügen, die sich die Welt meinen, untereinander aufteilen zu können in einer Tonalität, die sich gegen Schwächere richtet. Im Moment geht's gegen Rentner, gegen Einwanderer, gegen Asylbewerber, gegen Asylsuchende, gegen Menschen auf der Flucht vor Kriegen. Also eine maskulinisierte Machtrhetorik, die auch dem Bild der Männer eigentlich nicht gut tut. Eine Einfallslosigkeit der Geschlechter. Und ja, ich gucke im Moment gerade auch gar keine Nachrichten. Ich gehöre zu denen, die jetzt sagen, ich muss mir das jetzt auch nicht dauernd ansehen, sondern jetzt muss irgendwie echt nur ein Raum geschaffen werden, wo wir sagen, die Energie braucht man jetzt, um bei der nächsten Zeit was anderes zu schaffen.
Wie lange bleibt Politik noch Männersache?
Ich möchte, dass das an uns Frauen liegt. Also ich möchte, dass wir nicht, wir sagen immer, die Männer müssen. Und es gab in Skandinavien Männer, die es geschafft haben zu sagen, ich bin ein Feminist und weil ich als mächtiger Mann mich für Frauen einsetze, werden es Frauen schaffen. Jacinda Ardern kommt gerade mit ihrem Buch an die Öffentlichkeit. Sie wird erzählen, was schwierig war, was nicht schwierig war. Mir geht es wirklich darum, dass
Jacinda Ardern,
die neuseeländische Premierministerin. Und mir ist es wirklich wichtig, dass wir aufhören zu denken, dass das irgendwie passiert, dass es irgendwie gesetzt wäre, dass es ist wie jeder demokratische Vorgang ein emanzipatorischer Prozess und dass wir Frauen, jede einzelne von uns, erstens im Moment lernen muss, die eigene Stärke mit Mut und genauso die eigene Schwäche mit Mut in die Öffentlichkeit zu bringen, ganz gleich, wie viel Hassrede uns entgegensteht, dass wir da zusammenstehen lernen und dass wir beanspruchen, diese Welt mitgestalten zu wollen und uns nicht in Bilder von Treadwives und Versprechen von ihr, man kann euch diesen Stress ja ersparen, irgendwie aus diesem Verantwortungsleben heraushalten lassen.
Die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic über die Wand an Männern, die sie sieht, wenn sie Politik wahrnimmt und die angesichts dessen fordert, dass Frauen zusammenstehen und sich nicht raushalten. Aber woran liegt es überhaupt, dass wir in diese Lage geraten sind? Und was heißt das für unsere Gesellschaft? Das bespreche ich mit Jutta Almendinger, Professorin für Soziologie, Autorin, ehemalige Präsidentin vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Frau Almendinger, Ihr Buch, Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Dieses Buch ist inzwischen 4 Jahre alt. Ihre Recherchen zum Thema Gleichberechtigung sind deutlich älter. Sie schauen sich das ja seit Jahrzehnten an. Also wenn jemand die Dinge kommen sieht, dann Sie. Wie fällt denn Ihre Analyse aus? Ist Politik wieder Männersache?
Sie war immer Männersache. Aber sie wird wieder mehr zu Männersache, so würde ich das sagen.
Was passiert da gerade? Wie nennen Sie das als Expertin? Ist das ein Rollback, ein Backlash? Ist das schlicht und ergreifend die Rückkehr des Patriarchats? Was passiert da?
Naja, zumindest muss man mal eines konstatieren, dass die von uns allen geforderte paritätische Besetzung im Kabinett ja geklappt hat. Das ist schön, das haben wir ja lange Zeit gar nicht angenommen unter einer Regierung Merz. Und ich bin ja immer eine Person, die positiv an die Sache geht und von daher auch sagt, naja, Wirtschaft ist eine Frau Wohnen, Bauen ist eine Frau. Also es geht Bärbel Baas mit einem ganz, ganz großen Ressort, auch wenn es meist über Renten und so weiter gebunden ist an Geld. Also die größte Aufgabe besteht jetzt meines Erachtens darin, die Frauen, die diese Ressorts besetzen, tatsächlich zu stärken und sie nicht kleiner zu machen, indem man ihnen sagt, ja, ihre Ressorts sind ja weniger als die Finanzen und Innenministerium und Außenministerium. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch zeigen, dass wir von unten nicht genügend Personen, Frauen in Macht heranwachsen sehen, wenn man sich beispielsweise die katastrophalen Anteile von Bürgermeisterinnen betrachtet. Und dass wir Frauen nicht gerade Mut machen, in die Politik zu gehen, weil wir jetzt in der Wissenschaft, in der ich arbeite, tatsächlich im Moment größere Veränderungen haben, wo große Akademien von Frauen erstmals besetzt werden.
Woher kommt dann dieser gegenläufige Trend in der Politik?
Ich weiß gar nicht, ob es gegenläufig ist. Die Wissenschaft, die war lange hinter der Politik. Ab einer gewissen Zeit baut sich dann ein Druck auf. Es muss jetzt auch mal eine Frau sein, die Akademiepräsidentin wird. Und dann wird sie das auch. Und dieses hatten wir ja in der Politik schon früher. Ja, also dass dieser Druck von der Bevölkerung kam und von ja immer größeren feministischen Netzwerken kommt, dass es Frauen werden müssen. Und dieser Druck, der muss aufrechterhalten werden. Und er muss natürlich verbunden werden damit, dass es nicht nur nach Parität geht, sondern dass es auch um die Inhalte und um Macht geht.
Interessant, dass Sie das sagen, weil tatsächlich Mechthild Heil, die CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem A-Kreis, im Gespräch genau darauf abhob und nämlich sagte, wir waren schon mal weiter, aber sowas hält nicht, sondern sowas muss permanent weiter betrieben werden, dass Frauen auf bestimmten Positionen sitzen und sobald man dann nachlässt, geht es sozusagen wieder zurück. Also woran liegt das?
Es gibt so einen magischen Punkt in allen Untersuchungen, ob wir jetzt Frauen in Männerberufen nehmen, Frauen in der Wirtschaft, Frauen in der Musik, vollkommen egal. Und er liegt bei 30%. Also wenn wir nicht sozusagen über diese 30-35% permanent kommen, dann ist dieses ganze Ding gefährdet, sofort zusammenzubrechen. Erst dann geht nämlich dieses Geschlecht in den Hintergrund und das Wissen und die Fähigkeiten und andere Fragen treten in den Vordergrund. Das habe ich selbst untersucht bei Orchestermusikern und der Zusammensetzung von Orchestern oder auch Dirigenten und so etwas. Wenn das nicht gehalten wird, dann muss ich vollkommen der Beobachtung recht geben aus einer wissenschaftlichen Sicht. Dann kracht es zusammen. Das heißt, wir müssen diese vielen, vielen Frauennetzwerke viel stärker zusammenbringen, sodass sie an einem Seil ziehen. Und wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen, zumal viele unserer politischen Forderungen ja tatsächlich parteiübergreifend sind.
Diese wenige, ich würde sagen, weniger werdende Sichtbarkeit von PolitikerInnen, von Entscheiderinnen. Was hat die für Folgen, tatsächlich politische, aber auch gesellschaftliche?
Gesellschaft hat sich zur Folge, dass man Frauen das einfach wieder weniger zutraut. Wenn Frauen gezeigt werden in Talkshows, dann, ich habe mir gerade mal Auswertungen angeschaut, die Politiker, die nämlich jene sind, die Macht haben, die ausführend sind, das sind Männer. Und wenn die Frauen dann gezeigt werden, dann sind das meistens Journalistinnen, die dann kommentierende Aufgaben haben. Also in einer gewissen Weise, ja, auch mit Macht, klar, aber nachgeordnet. Sie sind nicht die Primärgestaltenden. Und das geht natürlich mit unserer gesamten Kultur, wo wir sagen, Frauen sind doch diejenigen, die sich um Kinder kümmern, ansonsten sind sie Rabenmütter, Frauen sind doch diejenigen, die eigentlich nur Teilzeit und so weiter und so fort. Das passt ja alles zu unseren Kulturen und wir müssen diese Kulturen breit aufbrechen, sonst bekommen wir nie einen gesellschaftlichen Normalzustand und damit aber auch einen Sozialstaat hin, wie beispielsweise in skandinavischen Ländern er gegeben ist.
Sagt die Soziologin Jutta Eimendinger im Gespräch mit Marie Gedin in ihrem Interviewbeitrag zum Thema Ist Politik wieder Männersache?
Zwischen Größenwahn und politischem Kalkül.
Amerika, wir müssen reden.
Der Zustand Amerikas beschäftigt Ingo Zamperoni nicht nur als Moderator der Tagesthemen,
sondern bei uns zu Hause wird weiter diskutiert.
Mit seiner Frau, der US-Journalistin Jif Bergenon.
Wir müssen miteinander reden, weil sonst es wird nur schwerer. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.
Aus tragischem Anlass eine besondere Folge unseres Podcasts.
Wir kommen gar nicht drum herum, zu erwähnen und das eben zu thematisieren, dass dein Papa Jif jetzt verstorben ist.
Politik war diese Verbindung. Und wir hatten immer verschiedene Meinungen, seit ich, glaube ich, 18 war, seit ich alt genug zu wählen war. Und wir hatten eine Art zu diskutieren, zu streiten, wie in einer Debatte, in einer sportlichen Debatte. Aber am Ende hatten wir immer, ich hab dich lieb gesagt, am Ende der Diskussionen.
Amerika, wir müssen reden. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung schickt 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles. Als Grund gibt sie die anhaltenden Proteste gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump an. Auch die Nationalgarde dort soll noch einmal um 2000 Reservisten verstärkt werden. Aus der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Laut US-Militär soll der Einsatz sicherstellen, dass nach den teils gewaltsamen Protesten vom Wochenende eine angemessene Zahl von Kräften zur Verfügung steht. Der kalifornische Gouverneur Newsom äußerte harte Kritik an der Entsendung. Die US-Marines sollten nicht ihren eigenen Landsleuten gegenüberstehen, um die geistesgestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten zu erfüllen, so Newsom. Er will auch dagegen klagen, dass bereits die Nationalgarde in seinen Bundesstaat geschickt wurde. US-Präsident Trump drohte damit, den Gouverneur festnehmen zu lassen, wenn er sich seiner Politik widersetzt.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Karl warnt davor, die Absichten Russlands zu unterschätzen. Er sagte im Podcast Table Today, es gebe nachrichtendienstliche Belege, dass der Angriff auf die Ukraine nur ein Schritt gewesen sei. Russland wolle seinen Einflussbereich bis in den Westen ausdehnen. In Moskau gibt es Karl zufolge Menschen, die testen wollen, ob in der NATO die kollektive Verteidigung und die Beistandspflicht im Fall eines Angriffs funktionieren. Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen dem Westen und Russland hält Karl derzeit nicht für vielversprechend. In Berlin legt heute das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Jahresbericht vor. Nach ersten Zahlen wird eine deutliche Zunahme der politisch motivierten Straftaten erwartet. Aus Berlin, Uli Haug.
Grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg dieser politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte davon waren rechtsmotiviert. Auch die Zahl sogenannter antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage auch Desinformationskampagnen und Sabotage. Und da hat es in den vergangenen Monaten eben viele spektakuläre Fälle gegeben.
Der britische Schriftsteller und Bestsellerautor Frederick Forsyth ist tot. Nach Angaben seiner Künstleragentur starb er im Alter von 86 Jahren. Forsyth